Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Marc Diening und wir sind heute zusammen unterwegs, wie diese schöne Sendung heißt, und zwar an der Südspitze des südamerikanischen Kontinents. An Land reden wir da von Patagonien und auf dem Wasser von Feuerland, einer Inselgruppe auf einer Fläche, die in etwa so groß wie Bayern ist. Das berühmte Kap Horn befindet sich dort, eine jahrhundertelang gefürchtete Seepassage und jede Menge Gletscher, die so menschliche Namen tragen wie etwa Pia. Und die wiederum wie Tiere kalben können. So nennt man es, wenn an der Front von Gletschern Eismassen abbrechen und als Eisberge im Meer weiterschwimmen. Isa Hoffinger hat das live miterlebt und noch viel mehr an Bord eines Expeditionsschiffes für interessierte Reisende. Immer wieder ist sie dabei für Ausflüge auf sogenannte Zodiac-Schlauchboote umgestiegen, um näher dran zu sein an den Naturschauspielen am Ende der Welt.
Well, it happens every trip for you, right? So you're used to it.
Yeah, it can be very worse.
Jeder Gletscher hat eine eigene Persönlichkeit. Manche sind still, andere knacken laut. Manche wandern kilometerweit. Andere bleiben an dem Ort, an dem sie vor Millionen von Jahren entstanden sind. Pia ist eine Diva. Anmutig, aber launenhaft. Wir beobachten sie aus sicherer Entfernung von einer kleinen Insel aus. Dreimal in 20 Minuten hören wir ein bedrohliches Krachen. Es klingt, als würde ein Riese Pia mit einer Axt spalten. Das dumpfe Geräusch kommt aus ihrem Bauch. Es kündigt an, dass Pia kalbt. Blassblaue Eisbrocken brechen dabei ab und fallen in das mintgrüne Gletscherwasser. Wir feuern Pia in italienischer Sprache an, obwohl wir bereits ahnen, dass es nichts Gutes bedeutet, wenn Gletscher so häufig kalben wie sie. Wir, das ist eine kleine Gruppe von 8 Naturliebhabern, die mit einem Schnellboot durch den Beagle-Kanal zur Pia-Bucht gefahren sind. Mit dabei ist unser Guide Sofia Rivas. Pia ist ihr Lieblingsgletscher.
Pia ist wie eine italienische Frau. Sie braucht viel Aufmerksamkeit. Immer wenn du gerade woanders hinsiehst, bewegt sie sich. Das ist, als wollte sie dir sagen, hey, schau mich an.
Der Beagle-Kanal ist nach dem Schiff Beagle benannt, mit dem Engländer im 19. Jahrhundert Patagonien erkundeten. Pia bekam ihren Namen von einem italienischen Geologen.
Der Geologe Domenico Lovisato nannte ihn nach seiner Frau. Ist das nicht romantisch? Manche Menschen sagen, der Name kommt von Maria Pia, einer italienischen Prinzessin. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Unser mulmiges Gefühl beim Kalben hatte einen guten Grund. Durch den Klimawandel verändert sich die Dynamik in den patagonischen Eisfeldern.
Gletscher sind lebendig. Sie verlieren permanent Masse im unteren Teil und gewinnen Masse oben durch Schneefälle im Winter. Wie viel Eis sie verlieren, hängt mit der Erderwärmung zusammen. Da die Winter immer wärmer werden, schneit es seltener. Darum verlieren die Gletscher im Sommer mehr Masse, als sie im Winter gewinnen.
Sofia Rivas ist 25 Jahre alt und gehört zum Expeditionsteam der chilenischen Reederei Australis. Mit ihren Passagieren fährt die Crew von Australis auf dieser Tour von Ushuaia nach Punta Arenas. Unterwegs haben wir keinen Kontakt zur Außenwelt, weder Internet noch Telefon. Dafür erleben wir Gletscher aus unmittelbarer Nähe mit Zodiacs. Pia ist der erste Gletscher, den wir sehen. Ihre Färbung erinnert an Schneematsch. Andere Gletscher leuchten so türkisblau, als hätte jemand literweise Blue Curaçao über dem Eis ausgekippt. Sofia erzählt, die Farbe hänge von den Lufteinschlüssen ab.
Erinnert ihr euch noch an die Luftblasen, die ich euch gezeigt habe, die im Eis eingeschlossen sind? Je komprimierter das Eis ist, desto weniger Blasen gibt es darin. Jetzt schaut auf das Sonnenlicht. Es ist weißes Licht und hat lange und kurze Wellen. Licht reflektiert unterschiedlich stark. Je weniger Luftblasen im Eis sind, desto blauer sieht es aus.
Unser Expeditionsschiff heißt Stella und ist 16 Jahre alt. Maximal 210 Passagiere kann sie aufnehmen. Das ist wenig im Vergleich zu großen Kreuzfahrtschiffen, die Platz für über 7000 Menschen bieten. Ich fühle mich von Anfang an wie bei einem Ausflug mit einer großen Familie. Der Kapitän heißt Rodrigo Rojas und begrüßt uns persönlich. Weil es kurz vor Weihnachten ist, sind weniger Passagiere an Bord als sonst, hören wir nach der Begrüßung. Am ersten Abend lernen wir unsere Tischnachbarn im Restaurant kennen und unsere Kellner. Meiner heißt Gonzalo und ist Chilene.
Die Saison beginnt im Oktober und endet im April. Das heißt, wir feiern auch Weihnachten hier auf dem Schiff, zusammen mit unseren Gästen. Und wir schmücken dann alles festlich.
Alle Passagiere sitzen während der gesamten Reise am selben Tisch. So entwickelt sich eine enge Beziehung zwischen den Gästen. Schon ab Tag 2 treffen sich Grüppchen zum Kartenspielen in der Yamana Lounge, in der Möbel aus Palisanderholz und cremeweiße Sofas stehen. Ich möchte wissen, wie man ein Schiff durch die vielen engen Fjorde in Feuerland steuert und besuche die Brücke. Die Steuermänner arbeiten 24 Stunden am Tag, in Schichten von jeweils 4 Stunden. Wenn der Strom ausfällt, nützen elektronische Karten nichts. Darum verwenden sie nur Karten aus Papier. Auf der Brücke treffe ich den Steuermann Christian Godoy. Er hat einen Zirkel in der Hand und beugt sich über eine Karte. Ich frage ihn, was er macht.
Ich kalkuliere die Windstärke. Der Wind ist ein wichtiger Faktor bei der Navigation. Damit wir unseren Kurs halten können, müssen wir ihn berechnen. In dieser Region kann es starke Winde geben.
Kalbende Gletscher können gefährlich sein.
Wenn wir in einen Fjord hineinfahren und es dort einen aktiven Gletscher gibt, müssen wir aufpassen, denn wenn der Gletscher kalbt und große Eisbrocken abbrechen, kann es zu Wellen kommen.
Sturmland. So müsste der Süden Lateinamerikas eigentlich heißen, nicht Feuerland. Es gibt wenig Land hier, das die Stürme bremsen könnte. Feuerland besteht aus vielen Inseln. Alle zusammen haben eine Fläche von etwa 74.000 Quadratkilometern. Die Hauptinsel heißt Isla Grande de Tierra del Fuego. Seinen Namen bekam Feuerland von einem portugiesischen Seefahrer, Ferdinand Magellan. Als er zum ersten Mal in diese Gegend kam, sah er an Land viele Feuer lodern. Die Ureinwohner wärmten sich daran. Wie nötig das gewesen sein muss, spüren wir bereits am ersten Tag. Wir sitzen in unseren Zodiacs auf dem Weg zu Kap Horn, mit Mützen, Handschuhen, Wanderschuhen und wasserdichten Jacken. Bei schlechtem Wetter kommt das Wasser von oben aus den Regenwolken und von unten aus dem Ozean. Es schwappt mit den Wellen in die Schnellboote hinein. Manchmal ist der Seegang zu stark für die Anlandung. Wir haben Glück und schaffen es an diesem Tag auf die Isla Hornos. Über Lautsprecher an Bord der Stella hat uns die Crew um 6 Uhr morgens auf diese Exkursion vorbereitet. Eine Stunde später steigen wir auf der Isla Hornos aus den Zodiacs. Der Wind zerrt an meinem Parka. Er fährt unter meine Hosen und plustert sie von innen auf. Ich stecke meine Hosenbeine in die Wanderstiefel und ziehe meine Kapuze zusammen, damit der Sturm sie mir nicht vom Kopf reißt. Auf der Isla Hornos lebt José Luarte Sepúlveda mit seiner Frau Pamela und seiner Tochter Sofia. José arbeitet bei der chilenischen Marine und ist für den Leuchtturm verantwortlich.
Der Leuchtturm auf der Insel funktioniert automatisch. Die Schiffe brauchen heutzutage das Licht auch gar nicht mehr. Sie haben Radar. Wir haben unter anderem in Viña del Mar gelebt und in Punta Arenas. Wir möchten irgendwann in eine Stadt zurückkehren, aber solange es notwendig ist, werden wir hier bleiben.
Die Isla Hornos ist nur 6 Kilometer breit und 2 Kilometer lang. Außer Vögeln gibt es nur ein winziges Postamt, eine Kapelle und ein Rathaus, in dem die Familie wohnt. Josés Frau Pamela mag das einsame Leben hier.
Eigentlich wollten wir nur ein Jahr bleiben, nun sind es schon 3 Jahre. Jedes Jahr kommen etwa 2000 Gäste, aber sonst ist es sehr familiär. Die Natur ist schön und das Leben ist sehr ruhig.
Sophia ist 15 Jahre alt und geht zur Schule.
Ich habe Online-Unterricht wie während der Pandemie. Ich fühle mich nicht einsam, denn ich kenne das ja aus der Corona-Zeit.
Die Isla Hornos markiert die nördliche Grenze der Drake-Passage. So heißt der Meeresarm, der Südamerika von der Antarktis trennt. Nur 900 Kilometer sind es von hier bis zur antarktischen Halbinsel. Kap Horn ist eine 425 Meter hohe Klippe auf der Isla Hornos und ein Mythos bei Seefahrern. Vermutlich am 29. Januar 1616 entdeckte sie der niederländische Seefahrer Willem Cornelisson Schouten. Jahrhundertelang fürchteten sich Seeleute vor dem Kap. Vor der Fertigstellung des Panamakanals im Jahr 1914 galt der Weg um Kap Horn als einzige Möglichkeit, Lateinamerika zu umrunden. Schätzungen zufolge sanken mehr als 800 Schiffe vor Kap Horn. Etwa 10.000 Seeleute kamen ums Leben. Die schnellste Umsegelung gelang im Jahr 1938 der Prywall in nur 5 Tagen. Den Negativrekord hält das deutsche Segelschiff Susanna, das im Jahr 1905 99 Tage brauchte. Zurück an Bord der Stella dusche ich heiß und lese ein Buch, das ich mir in der Bibliothek ausgeliehen habe. Vor dem großen Fenster meiner Kabine.
Unterwegs in Feuerland, eine Reise ans Ende der Welt. Isa Hoffinger hat uns mitgenommen. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ich heiße Marc Diening und freue mich schon, demnächst wieder mit Ihnen unterwegs zu sein.
Ich fühle mich aber gleichzeitig geborgen. Am Nachmittag ankern wir vor der Wulaya Bay. Mit Esteban Hernandez gehen wir wandern. Wir, das sind diesmal 7 sportliche Deutsche und Schweizer, die sich eine schwere Trekkingtour ausgesucht haben.
Da fliegt ein Chimango Kadakada.
Die Wulaya Bay liegt auf der Isla Navarino. Hier lebten früher die Yamana, eine indigene Gruppe. Anthropologen schätzen, dass die Ureinwohner vor rund 10.000 Jahren nach Patagonien kamen. Trotz der kalten Witterung trugen die Yamana kaum Kleidung. Ihre Körpertemperatur war höher als die von Europäern.
Hier seht ihr Denkmäler für Charles Darwin und für Fitzroy. Diese Gegend beeinflusste die Evolutionstheorie. Charles Darwin dachte, die Ureinwohner seien Kannibalen. Obwohl sich Darwin später für seine Fehleinschätzung entschuldigte, blieb dieses Bild lange in den Köpfen vieler Menschen hängen.
Der englische Kapitän Robert Fitzroy war Anfang des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal auf der Isla Navarino. Er hatte den Auftrag, das Küstenprofil zu erkunden und fertigte neue Karten an, die danach noch 100 Jahre lang benutzt wurden. Fitzroy nahm 4 Yamana nach England mit, einer von ihnen ging an Bord im Tausch für einen Knopf. Die Engländer nannten ihn verächtlich Jemmy Button, nach dem englischen Wort für Knopf. Über ein Jahr lang lebte Jemmy Button in England, danach brachte ihn Fitzroy zurück. Bei Fitzroys zweiter Reise nach Feuerland war auch Charles Darwin dabei, der helfen sollte, das Verhalten der Einheimischen zu studieren. Seine Notizen klingen rassistisch. Die verächtlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich jemals angetroffen habe, schrieb er über die Yamana. Wir laufen zu einem Aussichtspunkt. Esteban zeigt auf die Erde.
Ihr seht, dass der Boden aufgewühlt ist. Das waren Wildschweine. Kroatische Familien, die vor dem Krieg in Jugoslawien geflohen waren, hatten Schweine mitgebracht. Sie gründeten Farmen hier. Nach Jahren stellten sie fest, dass sie hier zu weit entfernt von Städten lebten und zogen nach Punta Arenas. Die Schweine ließen sie hier. Darum haben wir bis heute diese Plage.
Die Wulaya Bay ist wunderschön. Das Licht verändert sich alle 10 Minuten. Ich sehe einen Regenbogen. Darunter leuchtet grünes Moos. Braune Felsen ragen aus dem Wasser, zerfurcht wie Elefantenrücken. Am Himmel leuchten rosa Streifen hinter Zirruswolken. Die Vegetation ist märchenhaft. Es gibt subantarktische Regen- und Feuchtwälder mit Lengabäumen, die von Moosen und Flechten überzogen sind. Außerdem tundra-ähnliche Steppen, Torfmoore mit Heidekräutern und Grasflächen mit Schafgarbe und dem roten Feuerbusch Notro. Ein Forscherteam untersucht, wie sich diese Pflanzen vermehren. Ernesto Davis arbeitet beim Zentrum ISEA. Die Organisation widmet sich dem Artenschutz.
Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Cruceros Australis zusammen. Das ist sehr wertvoll für uns, denn die Reise zu den abgelegenen Orten, die wir auf diese Weise besuchen können, wäre sonst für uns zu teuer.
Das Land und das Meer bilden eine Einheit, erklärt Ernesto.
Wir sammeln viele Daten für die Forschung. Beispielsweise gibt es in Feuerland die Darwin-Kordillere, die Mineralien an das Wasser abgibt. Das beeinflusst die Unterwasserwelt. Wir erforschen auch das Seegras Kelp. Die Kelpwälder sind sehr interessant. Ihr Bestand ist stabil und wird kaum durch den Klimawandel beeinflusst. Wir haben bisher aber zu wenige Informationen. Darum fahren wir nun in jeder Saison 3 oder 4 Mal mit einem Expeditionsschiff von Australis mit, um mehr Daten zu sammeln.
Die Darwin-Kordillere bildet die letzte Erhebung der Anden vor dem südlichsten Ende Südamerikas. Das Gebirge erreicht Höhen bis 2500 Meter und ist von vielen Gletschern durchzogen. Der Küchenchef organisiert einen chilenischen Tag. Es gibt Empanadas und Pastel de Choclo. Das ist ein Maisauflauf. Die Kellner zeigen uns traditionelle Tänze. In der Nacht gegen 3 Uhr wird es unruhig auf See. Wir fahren über die Magellanstraße. Von Ost nach West ist sie 330 nautische Meilen lang. Das sind 611 Kilometer. Das Wasser ist zwischen 1080 und 28 Meter tief. An ihrer schmalsten Stelle, beim Passo Tortuoso, ist diese Meerenge nur etwas mehr als 2 Kilometer breit. Seit 1881 gehört die Magellanstraße zu Chile. Wer Magellan war, lernen wir bei einem Vortrag. 1519 bricht der Portugiese im Dienst der spanischen Krone zu einer Ostasien-Expedition auf. Er soll herausfinden, wo es gute Gewürze gibt. Am 21. Oktober 1520, dem Tag der 11.000 Jungfrauen, sichtet Magellan in der Nähe des 52. Breitengrades ein Kap und nennt es Cabo Vírgenes, das Kap der Jungfrauen. Ein schwerer Sturm treibt 2 seiner Schiffe in eine Bucht. Es dauert mehrere Wochen, bis Magellans Flotte den westlichen Ausgang der Meerenge findet. Erst am 27. oder 28. November 1520 segeln die Schiffe auf den Pazifik hinaus. Dem Gewässer gibt Magellan zunächst den Namen Meerenge aller Heiligen. Später etabliert sich die Bezeichnung Magellanstraße. Roberto Carvajal gehört zur Crew. Ihn stört, dass die indigenen Namen von Bergen und Flüssen oft unbekannt sind.
Wir haben einen Berg, der Lady Jane heißt. In England gibt es eine Geschichte. Lady Jane hieß eine Prostituierte, die ohne Bezahlung mit Männern schlief. Das ist so ähnlich hier in Patagonien. Menschen, die aus Europa oder Nordamerika kamen, bestiegen einen kleinen Berg und benannten ihn nach sich, ohne der Bevölkerung etwas zu geben. Der ursprüngliche Name des Beagle-Kanals beispielsweise ist Onashaga.
Roberto bringt uns zu einem Gletscher namens Porter.
Charlie Porter war ein nordamerikanischer Kletterer, der 1970 hierher kam. Er bestieg viele Berge in Patagonien. Er blieb in Chile und starb 2014 in Punta Arenas.
Über uns ziehen grau umrandete Cumuluswolken auf. Das Wasser des Fjords wird fast schwarz. Dutzende kleine Eisbrocken treiben darauf.
Die Seile vorne an den Booten helfen, die Eisschollen wegzuschieben. Porter ist sehr aktiv, darum liegt hier sehr viel Eis im Wasser.
Das schönste Bergpanorama bietet der Agostinisund. Die markanten Gipfel erinnern an den Nationalpark Torre del Paine. Wir gehen an Land. Sofia Rivas begleitet meine Gruppe.
Es gibt 36 Gletscher, die in den Agostini-Sund fließen. Wenn ihr auf eine Landkarte schaut, werdet ihr die Namen Condor und Aguila-Gletscher nicht finden. Das sind Namen, die das Marketing erfunden hat. Sie heißen Dainelli und Vergara. Es existieren Fotos aus dem Jahr 1945. Das amerikanische Militär machte damals Luftaufnahmen. Darum wissen wir, dass der Dainelli-Gletscher sich kaum bewegt hat, während der Vergara-Gletscher 3 Kilometer weit gewandert ist, in nur 80 Jahren.
Am Ufer sammelt Sofia Muscheln.
There is a lot of biodiversity in the waters in all the Chilean coast. So over here we have some of the things that we find around here. You find, for example, clams.
Es gibt eine große Biodiversität. Wir finden hier im Wasser beispielsweise Muscheln, Strandkrebse, Miesmuscheln und kleine Schnecken.
And some snails.
Diese beiden Muscheln hier sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Beide heißen Miesmuscheln. In der spanischen Sprache heißen diese hier aber Cholga. Und die anderen nennen wir Chorro. Seht ihr die Streifen auf der Schale? Sie kommen vom Wachsen, wie bei den Ringen in Baumstämmen. Bei den Cholga sehen die Streifen anders aus. Und seht ihr die Löcher in diesen Muscheln hier? Seeschnecken bohren sie in die Muscheln hinein. Das kann Wochen dauern. Wenn sie fertig sind, saugen die Schnecken die Muscheln durch diese Löcher heraus. Das ist wie ein kleiner Proteinsmoothie.
The sea snail that we call atrophon will climb on top of the shell because he can slurp it up like a protein smoothie.
Wir laufen durch einen Wald. Ich frage Sophia, ob sie gern auf einem Schiff arbeitet.
I love my job because I meet new people every 4 days.
Ich liebe meinen Job, weil ich alle 4 Tage neue Menschen kennenlerne. Ich habe die Möglichkeit, all diese wunderschönen Orte zu sehen. Ihr Zauber verfliegt nicht. Jeder Tag ist anders. Die Ausblicke und die Schönheiten der Natur faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Ich bin nicht eingesperrt zwischen 4 Wänden in einem Büro. Ich arbeite nicht von 9 bis 17 Uhr. Natürlich arbeite ich viel, 7 Tage in der Woche. Aber ich bin mit tollen Leuten zusammen, zum Beispiel mit dieser Gruppe. Das sind Menschen aus aller Welt. Und es macht mir viel Freude, ihnen zu vermitteln, was Patagonien für mich bedeutet.
Die gesamte junge Crew der Stella Australis ist mit dem Herzen dabei. Vielleicht ist uns der Wettergott deshalb so gewogen. Als die Wolkendecke aufreißt, steuert der Kapitän als Zugabe einen unbekannteren Gletscher an. Alle sind draußen, an Deck. Der Schnee auf dem Gletscher-Gilscher glitzert in der Sonne. Sofia, Esteban und Roberto singen. 4 ältere Ehepaare aus Santiago rufen Viva Chile. Am Ende der Reise auf der Isla Magdalena fällt mir ein Gedicht ein von Pablo Neruda. Es heißt Ewigkeit. Ich schreibe für eine jüngst den Wassern entstiegene Erde, noch frisch von Blumen, Blütenstaub und Mauerkalk. Ich schreibe für ein paar Krater, deren Kreidekuppen ihre sphärische Höhlung aneinanderreihen am reinen, ewigen Schnee. Ich rede für die Grasebenen, die keinen Namen haben. Besser als der chilenische Dichter Neruda kann man Feuerland nicht beschreiben.
Unterwegs in Feuerland, eine Reise ans Ende der Welt. Isa Hoffinger hat uns mitgenommen. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ich heiße Marc Diening und freue mich schon, demnächst wieder mit Ihnen unterwegs zu sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.